Herzlich willkommen zu Selfmade. Mein Name ist Sebastian Klein, ich bin Unternehmer und setze mich mit der Initiative Tax Me Now für Steuergerechtigkeit ein. In diesem Podcast lade ich spannende UnternehmerInnen ein, um mit ihnen über ihre unternehmerische Reise zu sprechen, aber auch über die Zukunft der Wirtschaft, über Steuergerechtigkeit und über die Frage, wie viel Selfmade eigentlich in einem Selfmade-Millionär steckt. Heute freue ich mich sehr, Christian Koll begrüßen zu dürfen. Christian ist Gründer und CEO von Ecosia, einer Suchmaschine, die mit ihren Gewinnen Bäume pflanzt und ökologische Projekte fördert. Ecosia ist ein Unternehmen in Verantwortungseigentum, das heißt, das Unternehmen gehört sich selbst. Es gibt im Hintergrund keine profitorientierten Eigentümer. Christian, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Und meine erste Frage an dich ist, zahlst du eigentlich gerne Steuern?
Ich zahle gern Steuern. Wir zahlen auch als Ecosia gern Steuern. Wir haben das bei uns auch in den Finanzberichten als, wie haben wir es genannt, Beitrag zur gesellschaftlichen Infrastruktur oder sowas. Also so sehe ich das persönlich auch. Das andere Thema ist, dass ich immer ein bisschen hinten dran bin, weil ich generell mit Buchhaltung und Bürokratie nicht so viel habe. Aber die Idee von Steuern finde ich gut. Ja, ich glaube auch, dass ich nicht zu wenig Steuern zahle, sondern einfach, dass das fair ist, wie ich besteuert werde. Ja.
Das heißt, du guckst auf Steuern nicht als Last und irgendwas, was man unbedingt vermeiden muss, sondern, wie hast du es genannt, Beitrag zur gesellschaftlichen Infrastruktur.
Genau, ja. Ich kriege ja auch viel zurück und habe auch viel zurückgekriegt, für das ich auch sehr dankbar bin. Zum Beispiel eine kostenlose Ausbildung. Bin auch davon überzeugt, dass die Leute, die mehr verdienen, eben auch mehr abgeben sollten.
Ja. Um wieder Startbedingungen für andere zu schaffen.
Genau, ja.
Finde ich eine schöne Perspektive. Und sag mal, du bist ja Unternehmer. Wie bist du das eigentlich geworden? War das schon immer dein Ziel oder bist du da so zufällig reingestolpert?
Ja, also bei mir, ich glaube, ich versuche es mit den Jahren dann irgendwie so ein bisschen, wann fing das an, so ein bisschen zu analysieren. Ich habe schon ziemlich früh mein erstes Business gemacht. Das war aber illegal auf dem Schulhof gebrannte CDs an Freunde verkaufen. Also jetzt nicht sehr, nennt man glaube ich nicht wirklich Business, aber schon irgendwie diese Idee, hey, ich hätte gern irgendwie ein bisschen mehr Geld in der Tasche, ich muss mal irgendwie was machen dafür. Habe dann während der Uni-Zeit auch so ein paar Internetprojekte gemacht, mit dem Ziel schon irgendwie so ein eigenes Unternehmen aufzubauen, nur halb erfolgreich. Und dann irgendwann später Ecosia gegründet, die schon mit so einer unternehmerischen Motivation, aber während meiner Reise dann auch gemerkt, hey, es geht nicht nur darum, irgendwie Geld zu verdienen, sondern ich möchte eben auch wirklich auch Gutes tun und das beides miteinander kombinieren. Also ich glaube, es gibt so ein gewisses unternehmerisches Gen. Meine Eltern haben sich beide selbstständig gemacht, als die DDR damals zusammengebrochen ist. So ein bisschen auch aus, also ich würde sagen, aus Verzweiflung fast heraus, weil eben absehbar war, dass ihre Jobs nicht mehr existieren werden. Aber dann auch, ich glaube, auch so ein bisschen die Motivation, ich will Gutes tun, aber Leute, also will nicht um Geld betteln. Also das passt irgendwie nicht zu meiner Persönlichkeit, sondern ich will irgendwie schon im Wettbewerb bestehen. So, das ist so ein bisschen die Reise. Aber das war auch eine persönliche Weiterentwicklung über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Ich glaube, hättest du mich mit 16 gefragt, was ist irgendwie dein Ziel im Leben, hätte ich dir gesagt, ja, ich will einfach irgendwie ein paar Millionen haben und dann großes Auto kaufen und so weiter. Da war noch nicht diese Komponente, dass ich mir die irgendwie schon verdienen muss, diese Millionen. Also ich hätte gesagt, der einfachste mögliche Weg, der möglichst einfache Weg. Dann wofür diese Millionen und sollte das jetzt irgendwie vielleicht für einen guten Zweck vielleicht verwendet werden, das war alles bei mir nicht auf dem Radar. Das war alles so schrittweise eine Erkenntnis, die ich selber dann gemacht habe.
Und würdest du denn sagen, also deine eigene Unternehmerkarriere, hast du da viele Privilegien gehabt, auf die du zurückgreifen konntest oder wie würdest du dich da einordnen?
Ja, ich glaube, also ne, zum einen irgendwie ein Elternhaus, was mich unterstützt hat, dann auch also eine relativ gute Schule, relativ gute Uni, so alles, wo ich ne, also sehr, sehr dankbar bin im Nachhinein. Aber ein Privileg, was mir nicht bewusst war, was dann erst später nach der Uni-Zeit kam, war einfach das Glück, in Deutschland geboren zu sein. Ich war, also tatsächlich direkt nach der Uni, habe ich ein halbes Jahr in Nepal gelebt und Nepal ist ja eins der wirtschaftlich ärmsten Länder auf dieser Welt und da habe ich gemerkt, wie viele, also ich wusste immer, dass Nepal irgendwie ein geringeres Pro-Kopf-Einkommen hat als Deutschland, viel geringeres, aber wenn man dann vor Ort ist, merkt man, wie viele Menschen einfach in so einem Land viel, viel härter arbeiten als ich und viel, viel cleverer sind als ich. Und trotzdem nie die Chance haben werden, auch nur annähernd auf meinen Lebensstandard zu kommen. Und das war dann so, das haftete an mir. Und ich glaube, dann habe ich auch wirklich so diese, also das, das Wort Privileg war damals nicht ganz so präsent wie heute als Konzept, aber da habe ich dann verstanden, oh wow, ich habe echt Glück gehabt in dieser globalen Lotterie, ne, wo man irgendwie so landet und wo man geboren wird. Und dadurch, dass ich so Glück gehabt habe, ist es eigentlich meine Verantwortung zurückzugeben. Und ich glaube, das ist auch das Privileg, was viele irgendwie, wenn sie sagen, sie haben sich das verdient oder erarbeitet oder wie auch immer, das viele nicht sehen, weil oft Menschen einfach noch nicht in Kontakt kamen mit anderen Menschen, die wirklich auch keine Chance hatten, sich das irgendwie zu erarbeiten, die einfach nicht genug Nahrung hatten als Kinder oder durch Konflikte oder wie auch immer andere schlimme Sachen, die halt passieren können, einfach keine Chance hatten, sich irgendwas zu erarbeiten. Kriege und so weiter. Selbst wenn man sich Dinge erarbeitet hat, heißt das nicht, dass man das dann auch wirklich verdient hat. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der aus meiner Perspektive. Zumindest ab einem gewissen Grad. Also wenn ich sehe, dass irgendwie Leute Millionenbeträge ausgeben, um irgendwie ins Weltall zu fliegen und so weiter. Und währenddessen hungern Menschen auf unserem Planeten und haben echt keine Chance, sich ein einigermaßen gutes Leben aufzubauen. Das geht für mich nicht zusammen. Also das fühlt sich für mich zutiefst ungerecht an. Wahrscheinlich auch, weil ich viele Menschen kennengelernt habe, die eben in Entwicklungsländern wirklich ums Überleben kämpfen.
Ja. Und auch innerhalb unserer Gesellschaft, also ich meine, die Armut in Deutschland ist nicht so groß wie in anderen Ländern vielleicht, aber wir haben ja in Deutschland auch inzwischen eine extreme Ungleichheit und Menschen, die Milliarden erben und andere, die nie ein Vermögen aufbauen können. Und da würdest du aber auch sagen, wir als, sagen wir mal, weiße Männer mit einer guten Ausbildung, aus nicht armen Verhältnissen in Deutschland geboren und aufgewachsen, haben natürlich da auch riesige Privilegien, die andere nicht haben.
Ja, also ja, ganz klar, das beschränkt sich jetzt nicht auf eine Grenze und so, ne? Aber es gibt halt, also allein in Deutschland geboren zu sein, ist schon mal ein Privileg. Da gibt es dann große Unterschiede, wie stark dieses Privileg ist. Aber dann eben auch, also bei mir hört das nicht an der Grenze auf. Wenn du mich jetzt fragen würdest, an wen würde ich am ehesten Geld geben, dann würde ich eben irgendwie in den Ländern anfangen, die ganz unten auf der Pro-Kopf-Einkommen-Skala sind, weil da der Anteil an Menschen, die es brauchen, tatsächlich noch höher ist.
War das auch ein Grund, mit Ecosia fördert ihr überwiegend Projekte in ärmeren Ländern? War das auch ein Grund, dann eher dafür zu sorgen, dass Geld in diese Länder fließt?
Genau. Also insbesondere auch die Frage, wo kann ich, wenn ich jetzt irgendwie Geld zur Verfügung habe, wo kann ich am meisten erreichen mit dem Geld, was ich einsetze? Und gerade bei uns ist es ja so, dass wir versuchen, die Klimakrise insbesondere zu lösen, aber auch so andere Ungerechtigkeiten zu lösen, ne? Und wenn du dann schaust, wo kann ich pro eingesetzten Euro am meisten erreichen, dann landest du oft in den ärmeren Ländern, in den Tropen. Wenn man dann einfach mal guckt, wie viele Menschenleben sind da jetzt irgendwie damit betroffen, dann muss das Geld tendenziell dahin gehen, aber auch, es gibt in vielen Ländern, in denen wir aktiv sind, eben kein Sozialsystem oder sowas, ne? Kein Staat, der einspringen kann, während das in Deutschland schon zumindest mal theoretisch eigentlich funktionieren sollte, ne? Hier gibt es viel Reichtum, der wahrscheinlich nur gut verteilt werden muss, während in anderen Ländern eben das einfach gar nichts gibt oder sehr wenig.
Und sag mal, würdest du dich selbst als self-made bezeichnen oder kannst du mit diesem Begriff was anfangen?
Also ich bin schon sehr stolz auf das, was ich irgendwie mit Ecosia aufgebaut habe, ne, was ja auch, aber das ist auch eine Teamleistung, ne, das ist jetzt, ich habe das vielleicht angestoßen, aber das würde ich mir gar nicht alles anrechnen. Ja, also ich würde jetzt, ne, self-made, ich habe also tatsächlich nie in diese Kategorie mich gesteckt. Ich glaube schon, dass, ne, wir haben da viel aufgebaut, auf das wir sehr stolz sein können, auch gegen Widerstände aufgebaut und sind jetzt irgendwie Europas größte Suchmaschine, die Millionenbeträge jeden Monat verwendet, um Klimaprojekte zu unterstützen. Das ist super, da bin ich sehr stolz drauf. Aber wie gesagt, ich bin mir bewusst, dass ich, wenn ich in Nepal geboren wäre oder in irgendeinem Land, dann hätte ich das einfach nicht gemacht. Das hätte ich nicht schaffen können. Nee, das habe ich nicht alles irgendwie mir selber zuzurechnen. Das habe ich den Umständen zuzurechnen und da war auch viel Glück dabei. Und das hätte auch alles anders kommen können, ne? Also es gab so genug Momente in der Geschichte von Ecosia oder auch in meiner eigenen Lebensgeschichte, wenn ich da hier und da anders abgebogen wäre, dann hätte es eben auch einfach nicht klappen können. Und dann säße ich nicht hier wahrscheinlich.
Oder in einer anderen Rolle.
Ja, genau. Ja.
Und sag mal, ihr habt ja, also mit Ecosia sagst du ja auch, Klimaschutz ist so Priorität und ihr seid ja auch ein Unternehmen in Verantwortungseigentum. Wie hängen diese beiden Themen für dich zusammen?
Ja, ich glaube, das war eigentlich so die, würde sagen, finanziell größte Entscheidung, die ich getroffen habe in meinem Leben. Also es war, als ich Ecosia gegründet habe, ging es eigentlich von Anfang an, mir ging es darum, wirklich ein wichtiges Problem zu lösen. Also so ein bisschen also eigentlich die Klimakrise, aber jetzt größer gesehen noch, wenn die jetzt irgendwie einfach verschwinden würde, so Gerechtigkeiten. Also Gerechtigkeit gegenüber den Generationen, gegenüber den Lebewesen, die vielleicht nichts dafür können, gegenüber den Menschen, die nichts dafür können, dass wir jetzt hier in so eine wirklich existenzielle Krise reinrutschen. Mit der Gründung von Ecosia habe ich versprochen, es geht mir nicht darum, mich selbst zu bereichern. Also und ich werde auch das Unternehmen nicht verkaufen. Also das so, es geht nicht darum, dass ich mir irgendwie, also dass ich ein Unternehmen aufbaue und dann irgendwie ich persönlich mich daran bereichern kann. Und das war aber lange einfach nur ein Versprechen. Also so über Jahre hinweg. Und so ein Versprechen ist auch am Anfang sehr einfach zu geben, weil es ist ja alles nichts wert. Ne? Dann kann man so ein Versprechen sehr gut geben. Das gegenüber der Presse auch irgendwie ist dann, das zieht dann schön. Aber nach ein paar Jahren, als dann Ecosia immer größer wurde, haben halt auch so ein paar Mitarbeiter intern gefragt, wie ist denn das eigentlich mit diesem Versprechen? Also wenn ich jetzt hier auf Blatt Papier steht, nur das ist eine GmbH, die irgendwie Christian gehört, können wir das irgendwie ein bisschen konkreter machen? Weil ich glaube dir, aber was ist, wenn dir was zustößt und deinen Erben und wie auch immer, ne, was wird denn dann aus dem Unternehmen? Ich investiere ja auch, ne, ich stecke meine Lebenszeit hier rein. Und dann habe ich also erstmal nach so einer gewissen Defensivreaktion im Sinne von, du musst mir das doch glauben, jetzt fühle ich mich ein bisschen beleidigt. Dann habe ich gemerkt, nee, eigentlich haben die Leute recht, da ist nichts Konkretes dahinter. Und dann kam eben das, ne, dass wir mehr oder weniger unsere Anteile eigentlich irgendwie sicher übertragen müssen, damit wirklich keine Gewinne rausgezogen werden können und damit wirklich niemand von außen das Unternehmen übernehmen kann. Und nach ein bisschen Recherche und auch viel Anwaltsgebühren sind wir dann halt auf diese Purpose-Bewegung gekommen, wo auch andere Unternehmer oder Unternehmen ähnliche Herausforderungen hatten. Und wir dann gemerkt haben, okay, wir können uns eine Lösung schaffen, die zumindest mal einigermaßen funktioniert. Das heißt, was wir dann bei Ecosia gemacht haben, ist halt alle Anteile übertragen an diese Stiftung, also 99,99% der Anteile an die Stiftung übertragen, die dann einfach sicherstellt, dass das Unternehmen nie verkauft werden kann und dass keine Dividenden rausgezogen werden können. Das für mich fühlte sich damit Ecosia rund an, weil dieses Versprechen, was vorher nur ein verbales Versprechen war, war dann ein rechtlich irreversibles Versprechen, was wirklich was nicht mehr gebrochen werden kann, egal ob ich da jetzt in der Geschäftsführerrolle bin oder jemand anders. Dieser Moment, in dem das dann wirklich rechtlich verbindlich gemacht wurde, war schon auch, es war ein Unternehmen, das war viele Millionen, viele zig Millionen, 100 Millionen vielleicht sogar wert, ne? Und dann jetzt zu sagen, okay, gebe ich weg. Und dann gab es natürlich auch so ein bisschen so ein Teufelchen auf der Schulter, was dann gesagt hat, ne, hey, vielleicht doch so ein paar Millionen auf dem Konto wären schon nicht schlecht. Wer weiß, was mal kommt und so weiter. Ne? Kann mir das leisten, diesen großen Schritt zu gehen? Und da mehr oder weniger auf diesen großen Batzen Geld zu verzichten. Ich kann mir das auch leisten, weil ich also zum einen jetzt irgendwie keine großen finanziellen Verbindlichkeiten hatte. Ne? Wenn ich irgendwie einen Haufen Schulden gehabt hätte, dann hätte ich vielleicht gar nicht die Freiheit gehabt. Und weil ich auch meinen Lebensstil hatte, der immer noch einfach genug war, dass ich einfach mit einem relativ normalen Einkommen mir schon irgendwie eine Altersvorsorge aufbauen konnte. Und das ist dann genug. Ne? Also so, ich will jetzt auch nicht, weil ich das gemacht habe, dann irgendwann verhungern. Das wäre dann auch blöd. Irgendwie würde ich mich dann auch so ein bisschen verarscht fühlen. Gerade weil man als Unternehmer ist man ja auch nicht im Rentensystem drin. Irgendwie so Arbeitslosenversicherung und so weiter ist alles nicht so, wie das wäre, wenn man angestellt wäre. Ne? Also ich falle dabei so ein paar Sachen raus oder bin in der privaten Krankenversicherung, was sehr, sehr teuer werden kann im Alter. So, das ist alles so Dinge, die sind nicht so cool. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Ne? Unternehmer haben genug Privilegien. Das ist nur, es gibt so ein paar Dinge, die man da auch noch bedenken sollte. Ja, ich hatte aber schon irgendwie gutes Vertrauen darin, egal was kommt, ich werde irgendwie in der Lage sein, mir eine gute Altersvorsorge aufzubauen. Ich muss mir nicht um meine Zukunft Sorgen machen. Ja, das war so, ne, das finde ich, das ist schon so ein Mindeststandard, das wäre schon fair, wenn ich das irgendwie gesichert kriege, weil ich gebe schon echt viel ab. Und das, denke ich, kann ich mir, egal was kommt, das kriege ich irgendwie hin. Ja.
Und das hast du dir aber, also diese Sicherheit schaffst du dir allein über Gehalt oder hast du dann trotzdem noch irgendwie eine kleine Art von Anteilen oder Kompensation für diese Übertragung dir als Sicherheit rausgenommen?
Also ich kriege ein ganz normales Gehalt. Man kann bei uns auch, also ich finde, Privatsphäre, was Gehalt angeht, wichtig. Deswegen sage ich jetzt nicht die Zahl, aber eigentlich kann man das bei uns auf der Webseite nachlesen. Aber egal. Das heißt, das ist, also ich finde schon, ich verdiene schon gut. Das ist jetzt nicht, ich glaube, Friedrich Merz hat ja gesagt, er gehört zum Mittelstand oder irgendwie zum, ne, Mittelschicht. Diese Definition von Mittelschicht habe ich bei Weitem nicht. Ich bin, also ne, immer noch deutlich höher als das Durchschnittsgehalt in Deutschland, aber nicht eben nicht irgendwie Millionen von Euro jedes Jahr oder sowas. Und das ist alles, was ich kriege. Das kriegen die anderen Leute, die bei uns in der Führungsebene sind, die kriegen das auch. Und ich finde, das ist ein faires Gehalt für die Arbeit, die ich da abliefere. Ja. Aber sonst keine, also ne, keine Vergütung in irgendeiner Form oder irgendwas.
Und diese Frage hast du wahrscheinlich schon 1000 Mal bekommen. Diesen Schritt, hast du den auch mal bereut? So diese größte finanzielle Entscheidung deines Lebens?
Ding, was, also, oder die Entscheidung, oder warum ich auch diese Entscheidung irgendwie gut für mich vertreten konnte, war, ich habe mich immer gefragt, was würdest du denn machen, wenn du Millionen von Euro auf dem Konto hättest? Und ne, das Lösen der Klimakrise und der anderen Ungerechtigkeit ist mir so wichtig. Ich würde halt das Geld nur verwenden, um dann damit irgendwie was zu tun in diese Richtung. Und das kann ich ja alles bei Ecosia irgendwie auch machen. Also wir haben viele tolle Initiativen. Also wir sind irgendwie immer nur die Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Aber in Wirklichkeit machen wir ja noch viel, viel mehr hinten, also so ein bisschen im Hintergrund. Und das konnte ich alles immer irgendwie mit unternehmerischer Freiheit noch machen. Wenn ich denke, es gibt was Wichtiges, das sollten wir tun mit Ecosia, dann konnten wir das machen. Also keine Ahnung, den Hambacher Forst zum Beispiel versuchen zu kaufen, so ein Unsinn. Oder gewisse Dinge, die einfach wichtig sind für unsere gesellschaftlich-demokratische Grundordnung irgendwie zu unterstützen. Sowas können wir alles machen. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal bei Ecosia raus sein sollte und dann merke, ah, jetzt ist mir aber was wichtig und jetzt fehlt mir aber dummerweise das Geld dazu, vielleicht denke ich mir dann mal, schade. Aber in Wirklichkeit hätte ich dann auch Vertrauen, dass Ecosia das schon richtig machen wird. Von daher ist das alles okay. Also ich habe es nicht bereut. Ich habe wirklich so Sicherheit bis zum Lebensende zu haben. Das habe ich aktuell, weil ich einen Job habe. Manchmal tatsächlich, wenn ich mir denke, was wäre denn eigentlich, wenn ich keinen Job hätte? Dann müsste ich ja einen Job suchen und so weiter. Also so ein bisschen, so ein gewisses Unbehagen irgendwie, was meine finanzielle Zukunft angeht. Noch ein ganz kleines bisschen habe ich noch. Aber ich finde, das ist auch okay. Das haben irgendwie ja alle Menschen. Und vielleicht das nicht zu haben, oder die meisten Menschen, das nicht zu haben, wäre vielleicht auch irgendwie ungesund. Also das, vielleicht ist das auch ganz okay, dass das nicht komplett weg ist.
Das heißt, mit 16 dachtest du, es wäre erstrebenswert, 5 Millionen zu haben und nicht mehr arbeiten zu müssen. Und jetzt siehst du es aber anders.
Ja, also nur ich lege natürlich auch Geld zurück und hätte gern, wenn ich dann älter bin, irgendwie eben auch genug, um meinen Lebensunterhalt zu bezahlen. Aber ich sehe halt auch so, also ne, gerade in meinem, ich bin ja auch in dieser Startup-Welt drin, in der auch eben dann Leute, also die Mehrheit der Menschen, mit denen ich dann so oft von Startup-Gründern interagiere, die haben halt irgendwie schon die wollen diesen Exit machen oder haben ihn schon gemacht, ne, und haben dann viel Geld. Und dann sehe ich, ja, das macht jetzt alleine auch nicht glücklich, ne? Also von daher, vielleicht ist das sogar besser, immer noch so ein bisschen zu müssen auch, ne? Und nicht sich einfach zurücklehnen zu können. Von daher, ich glaube, das bereue ich nicht.
Ja, voll gut. Und sag mal, ich beschäftige mich ja viel mit Vermögensungleichheit und gucke mir vor allem auch an, was Vermögensungleichheit, extreme Vermögenskonzentration mit Demokratie zu tun hat. Was aber Vermögensungleichheit ja auch hat, ist ein Effekt auf unsere Wirtschaft. Deutschland ist ja momentan so organisiert, dass das meiste Vermögen bei Menschen liegt, die das Vermögen erben, die auch die Anteile an großen Firmen erben. Wie guckst du da drauf? Findest du das gut, dass unsere Wirtschaft so organisiert ist, oder hättest du es gerne anders?
Für mich ich habe einen Grundglauben, und der ist, alle Menschen, die jetzt irgendwo, egal wo geboren werden auf der Welt und damit auch egal wo in Deutschland, sollten ungefähr die gleichen Startvoraussetzungen haben. Ne? Und das ist halt aktuell nicht so. Und solange das nicht so ist, finde ich, sollte man irgendwo, da wo viel Geld liegt, sollte man wegnehmen, damit das ungefähr gegeben ist. Und klar, also zumindest mal, dass man eine gute Chance hat, sich ein gutes Leben aufzubauen. Und solange das nicht gegeben ist, müssen wir irgendwoher das Geld nehmen. Und wir haben, also an Geld fehlt es in Deutschland echt nicht. Ich glaube, ne, dann gibt es ja auch noch genug wirtschaftliche Studien, dass halt generell Fairness auch einfach zu einer glücklicheren Gesellschaft führt. Ich glaube auch auf beiden Seiten, ne? Also nicht nur irgendwie die Leute, die dann, ne, oft vorher ärmer waren, danach glücklicher sind, sondern auch einfach so eine Fairness innerhalb der Gesellschaft. Ich persönlich glaube auch, dass es einfach eine bessere Ressourcenverteilung wäre. Also viele Menschen, die viel Geld haben, geben das einfach für unsinnigen Kram aus, ne? Also das, und wenn ich sehe, was man sonst irgendwie so damit machen könnte. Meine Referenz ist immer, weil wir sind ja im Wettbewerb mit Ecosia, mit diesen ganzen Big Tech Unternehmen. Und das ist ja so ein bisschen also Vermögensungleichheit mal 10.000 irgendwie, wenn man guckt, was die so auf dem Konto haben. Und ich denke mir immer, ach, wenn ich irgendwie genauso viel Geld hätte, ich glaube, wir könnten die ganze Klimakrise lösen. Und eigentlich ist das ja mit der Vermögensverteilung in Deutschland so ein bisschen, wir könnten alle sozialen Probleme, die wir haben, lösen, wenn so ein paar Leute, so ein paar 10.000 Menschen jetzt sagen würden, hey, ein paar Millionen reichen mir, ich brauche jetzt nicht, ne, so ein paar Nullen könnt ihr da wegstreichen, merke ich eh nicht so wirklich, was jetzt meinen Lebensstandard angeht. Vielleicht muss man den Leuten dann auch irgendwie so wirklich Anerkennung entgegenbringen, aber dafür trage ich dann dazu bei, dass Deutschland oder die Welt ein besserer Ort wird. Das fände ich richtig cool, wenn wir so eine Gesellschaft hätten.
Ja. Und wir haben ja also allein die reichsten paar tausend Familien besitzen in Deutschland ja, ich glaube, 5 Billionen Euro, also nicht Milliarden, sondern wirklich Billionen Euro. Und damit könnten wir wahrscheinlich die ganze Klimakrise also für die ganze Welt lösen. Ne?
Ja. Ja, und das, also ne, für mich ist die Frage, was ist, also sollte es das geben dürfen? Ne? Also ne, irgendwann ist halt, also ich bin ja auch im Sozialismus groß geworden, ne? Also habe das zwar nicht so wirklich mitbekommen, ne? Also jetzt Leute enteignen ist vielleicht auch nicht die Lösung, vielleicht muss man Anreize schaffen, aber es ist ja auch nicht nur eine Geldkonzentration, sondern eben auch eine Machtkonzentration, die echt, glaube ich, ungesund ist für unsere Gesellschaft. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad ist das alles okay und dann Leute, die irgendwie darüber hinaus es noch schaffen, also ne, wenn man jetzt an Unternehmer wie zum Beispiel den Schraubenwirt zum Beispiel denkt, ne, der hat ja auch einfach, dem ist es wahrscheinlich auch egal, wie viel Milliarden der jetzt irgendwie angehäuft hat für seine Familie. Ich weiß gar nicht, was jetzt sein Konstrukt ist, ob das irgendwie eine Stiftung ist oder wie auch immer. Aber der hat einfach einen unternehmerischen Drive und ich glaube, das ist ja auch gut, ne? Also sowas irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber vielleicht könnte man dann irgendwann einen Anreiz schaffen, so ab so ein paar zig Millionen, ein paar Milliarden, dass man dann sagt, okay, jetzt bist du irgendwie einer der Vorbilder dieser Gesellschaft und was du so an Steuern abgibst, das ist ja wirklich unglaublich. Dafür bist du jetzt, keine Ahnung, kommst du in die Hall of Fame der Bundesrepublik Deutschland, weil du richtig jemand bist, der hat so richtig für eine bessere Welt irgendwie richtig was geleistet. Ich glaube, vielleicht muss man Leuten irgendwie das als Gegenzug geben, weil gerade kriegt man ja nichts dafür, wenn man irgendwie Steuern zahlt. Christian, also vielleicht kriegst du ein Danke vom Finanzamt, aber es ist jetzt auch nicht, ne, also jetzt Steuern zu vermeiden, bringt dir irgendwie mehr Geld auf dem Konto und damit kannst du dir Dinge kaufen. Steuern zu zahlen, bringt dir wahrscheinlich nicht mal Anerkennung auf irgendeine Art und Weise. Das heißt, da sind irgendwie Anreize auch nicht gut konstruiert. Und ich glaube gleichzeitig, also ne, ich glaube an diese Gerechtigkeit, aber ich glaube auch an, dass das unternehmerisches Handeln irgendwie auch dadurch getrieben ist, dass man denkt, hey, wenn ich jetzt mich irgendwie richtig reinhänge, dann habe ich irgendwie eine bessere Zukunft. Also das würde ich jetzt auch nicht wegnehmen wollen, ne? Aber bis zu einem gewissen Grad und ab dann lass uns mal reden, inwiefern das noch für die Gesellschaft gut ist. Und gerade wenn es dann irgendwie zweite, dritte Generation geerbt ist, dann ja, was haben die dann schon dafür gemacht irgendwie? Das ja, einfach Glück gehabt in der Lotterie.
Sehr hart geerbt,
ja.
Nicht gearbeitet, aber geerbt.
Ja.
Ja. Also du meinst dann, wir brauchen quasi Wettbewerb ist bis 10 Millionen Euro, Kapitalismus durchgespielt und dann geht der Wettbewerb los, wer kann am meisten Probleme lösen und zur Gesellschaft beitragen.
Und tatsächlich für mich, also ne, ich bin, wie gesagt, sehe das immer global. Ich würde das ganze Thema auch wirklich global betrachten. Das ist dann, also ich fände es auch okay, wenn Deutschland irgendwie sagt, hey, wir geben mal jedes Jahr 5% vom Bruttoinlandsprodukt einfach an die ärmeren Länder, weil wir können das. So, also das fände ich toll. Also da wäre ich richtig stolz auf mein Land.
Ja, nee, das ist ein schöner Gedanke. Eine Sache wollte ich noch ansprechen. Du unterstützt ja auch die Initiative für die neue Rechtsform für Verantwortungseigentum. Und eine Protagonistin ist ja dieser Lobbyverband der sogenannten Familienunternehmer, die sich ja sehr gegen diese neue Rechtsform wehren, aber auch keine Erbschaftssteuer zahlen wollen und so weiter. Hast du mit denen schon zu tun gehabt? Wie ist dein Bild auf diese sogenannten Familienunternehmer?
Also ich glaube, das wurde so wahrgenommen. In Wirklichkeit hat das eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Also ich glaube, dass die Gesetzesinitiative für Verantwortungseigentum will eigentlich mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Das wurde dann nur irgendwie, die dachten, vielleicht wollen die dann auch uns irgendwie was wegnehmen. Deswegen gab es da, glaube ich, so ein bisschen Gegenwind. In Wirklichkeit sind die beiden Dinge komplett miteinander losgelöst. Also ich glaube, das Verantwortungseigentum ist eigentlich ein Tool, was unter gewissen Voraussetzungen einfach die beste Rechtsform für ein Unternehmen ist. Das kann auch sein, ne, das für mich, für mein Unternehmen war das jetzt der richtige Weg. Das kann aber auch sein, wenn ich irgendwie einen Handwerksbetrieb habe und ich weiß nicht, an wen ich das weitergeben soll, dann kann das auch die beste Lösung sein, statt jetzt oder an irgendjemanden zu verkaufen. gebe ich das einfach dem stecke ich das Unternehmen sich selbst. So, dass ich glaube, dass das braucht es als Tool in der Gesellschaft gerade irgendwie, ne, es passt super zur sozialen Marktwirtschaft und passt auch super zu der Situation, dass wir eben viele Unternehmer haben, die gerade eben nicht mehr das in der Familie weitergeben, sondern die einfach sagen, hey, ich habe eine tolle Belegschaft, denen gebe ich das jetzt so. Ob das dann, also ne, inwiefern das irgendwie zu den ganzen Erbschaftssteuerthemen passt, das sollen andere Leute klären. Ich glaube, das Gesetz wurde mit Absicht so geschrieben, dass das dieses Thema nicht berührt. Also ich würde das jetzt nicht miteinander versuchen zu vermischen.
Nee, mir fällt nur auf, dass die Gegenlobby die gleiche ist. Ja, das finde ich auffällig, dass halt die gleiche Lobby, die diese Rechtsform offensichtlich nicht haben will, auch wieder die Lobby ist, die die Privilegien reicher Erben verteidigt und zum Beispiel gegen die Erbschaftssteuerreform ist.
Ja. Das sind halt immer Milliardenthemen und da hängen halt gewisse, also ich glaube, wahrscheinlich sogar die große Mehrheit der vermögenden Menschen, die ich kenne, die haben gar nichts dagegen, besteuert zu werden. Dass es dann Ausnahmesituationen geben muss, wenn ich wirklich ein Unternehmen irgendwie weitergebe und die nächste Generation hat jetzt das Geld nicht, die Erbschaftssteuer dazu für zu bezahlen, dann muss man da irgendeine Lösung finden. Aber was ja tatsächlich in der Praxis passiert, sind ja oft irgendwie in irgendeiner Form Steuervermeidung. Und das ist nicht cool. Also das, ich glaube, da kann man faire Lösungen finden, die natürlich den Weiterbetrieb eines Unternehmens ermöglichen, aber auch gleichzeitig dann sagen, hey, jetzt hast du aber echt hier gerade richtig viel Geld bekommen. Wenn das Cash ist, dann guck mal auch, dass du da Steuern zahlst. Insbesondere, wenn es eben nicht nur darum geht, die Verantwortung zu tragen, sondern wenn es eben darum geht, du hast jetzt hier Kapital. Aber ich kenne auch Situationen, wo Leute echt unter Druck gekommen sind, weil sie ein Unternehmen geerbt haben und jetzt dann Erbschaftssteuer zahlen sollten und nicht wussten, wo sie das Geld hernehmen sollen. Das muss man auch vermeiden, ne? Weil dann geht das ist dann der schlimmste Fall, dass dann ein Familienunternehmen irgendwie gezwungen ist, an Private Equity zu verkaufen, weil sie die Steuern nicht zahlen können. Also das muss man auch schützen.
Und das sind in der Regel aber dann kleine Unternehmen, oder? Die dir da einfallen?
Ich glaube, die Leute, die genug Geld haben, das irgendwie gut zu planen und dann irgendwie das alles in irgendwelchen Konstrukten sicher von Generation zu Generation zu nehmen, das sind dann eben ja die vielleicht sogar besteuert werden sollten. Es kann aber auch, wenn du normal dem Gesetz folgst, dann kann es eben dazu kommen, dass es vielleicht auch größere Unternehmen, die einfach nicht irgendwie da vorausgedacht haben oder nicht in irgendein Steuervermeidungsmodell reingegangen sind, dass die dann echt unter Druck sind. Also wie gesagt, ich bin da nicht so tief in diesem Thema drin. Ich glaube, Verantwortungseigentum ist eine ganz tolle Sache, unabhängig von diesem Thema. Das glaube ich, also ne, das Erbschaftsthema muss, glaube ich, irgendwie betrachtet und vielleicht auch anders angegangen werden, aber hat eigentlich mit Verantwortungseigentum nicht so wirklich was zu tun.
Und wie guckst du da, um nochmal kurz bei diesem Erbschaftsthema zu bleiben, weil ich da mich viel mit beschäftige aus so einer Wettbewerbs- und Fairness-Perspektive auch, weil momentan ist ja so, sagen wir mal, du bist der Typ, der sich selber aufbauen muss. Ich bin der Typ, der es einfach erbt, ne? Sagen Unternehmen im Wert von, sagen wir mal, 100 Millionen Euro quasi per Erbschaft geschenkt bekommt, dann kann ich das komplett mich befreien lassen oder ja doch kann mich durch diese Verschuldungsbedarfsprüfung befreien lassen von der Steuer. Und also wie guckst du da drauf aus so einer Fairness-Perspektive, dass ich dann quasi diesen riesigen Vorteil habe und dann auch nicht mal Steuern bezahlen muss?
Ich fühle mich nicht ungerecht behandelt, weil ich denke, ich komme irgendwie durch, aber ne, ich sehe also insbesondere jetzt, es gibt so viele Leute, die eben ja, also die es nicht aus eigener Kraft schaffen, wo irgendwie entweder muss man, keine Ahnung, kostenlose Bildung oder wie auch immer, oder ich habe ja auch kostenlose Bildung bekommen, das muss halt irgendwie finanziert werden. Und wir haben ja in Deutschland auch dieses Prinzip, dass Leute, die mehr können, eben auch mehr geben müssen. So. Und das, finde ich, ist dann in letzter Konsequenz, ist eben, wenn jemand sehr, sehr viel Geld hat, dann muss da eben irgendwie müssen hohe Steuern abfallen. Und ich finde, Das sollte eine Ehre sein. Also wenn ich in der Lage bin, irgendwie zig Millionen Steuern zu bezahlen, das ist doch großartig. Ich bin in der Lage, beizutragen, dass das Land irgendwie vorankommt und dass es Menschen, die nicht dieselben Privilegien haben wie ich, dass die irgendwie eine bessere Startchance haben. So sollte man das, glaube ich, sehen. Das Problem ist ja, dass oft Leute, die jetzt irgendwie Vermögen haben, die hängen ja auch gar nicht mehr wirklich drin. Das sind dann irgendwie irgendwelche Finanzverwalter von irgendwelchen Family Offices, die dann irgendwie Steuersparmodelle suchen, weil sie aufgrund von irgendeiner Entscheidung eben angehalten sind, so viel wie möglich Rendite zu generieren. Das heißt, wenn du die Leute, die dahinter wirklich die Besitzer dieses Vermögens sind, die wären wahrscheinlich auch offen dafür. Ne? Es ist dann nur, da ist irgendwie was davor geschaltet, was überhaupt nicht im Interesse der wahrscheinlich nicht mal der Eigentümer ist und insbesondere nicht im Interesse der Gesellschaft ist.
Ja, wir nennen das immer die Vermögensverteidigungsindustrie. Das ist ja so eine ganze Branche an Leuten, die auch sehr, sehr gut damit verdienen, dass sie diese großen Vermögen schützen und weiter vermehren und dafür sorgen, dass die nicht besteuert werden. Was ich noch sagen wollte zu diesem, ja, weil diese Frage von, können wir jetzt zum Beispiel Menschen, die dann Betriebsvermögen erben, können wir die wirklich besteuern, gehen da nicht die Firmen kaputt? Was ich mir halt immer denke, ist, dass, ja, natürlich macht es jetzt keinen Sinn, dass durch eine Besteuerung ein ganzes Unternehmen dann auf einmal pleite geht oder durch Private Equity geschluckt wird. Aber ich finde so Modelle schon fair, die ja auch die Regeln sind, wo man sagt, Mensch, du erbst ein Unternehmen, der Wert wird zum Beispiel oder in der Regel daran bemessen, wie viel Gewinne das Unternehmen macht und du musst dann über einen längeren Zeitraum einen Teil dieser Gewinne als eine Steuer abtreten dafür. Dann denke ich immer, ich finde das schon fair, weil andere Leute müssen sich das von null aufbauen. Die kriegen nicht das Unternehmen einfach hingestellt. Weil das finde ich in der Diskussion oft schwierig, dass dann immer so getan wird, als wird jetzt eine Erbschaftssteuer fällig und sofort müssen dann irgendwie die Hälfte dieses Unternehmenswerts übermorgen an Steuern bezahlt werden. So ist es ja in der Regel.
Also ich bin da nicht tief genug drin. Ich denke, es kann Situationen geben, in der man da, ne, also generell würde ich sagen, ja, genau so sollte das besteuert werden. Aber vielleicht gibt es eine Situation, nehmen wir an, das Unternehmen war bis zu dem Jahr der Übergabe profitabel und jetzt gibt es aber ein Riesenproblem. Und ich bin nicht in der Lage, das irgendwie, ne, also ich kann das Geld nicht auftreiben für die Steuer. Ich glaube, da sollte man mit unternehmerischem Verstand rangehen und sagen, hey, über wie viele Jahre sollen wir das jetzt strecken? Können wir mit dir zusammenarbeiten, damit du dann später die Steuer zahlen kannst? So.
Das. Genau, das ist ja immer ein sehr gangbarer Weg zu sagen, man stundet das. Aber was momentan ja viel gemacht wird, ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist immer Matthias Döpfner, der dann einfach sich von der Steuer komplett befreien lassen konnte, obwohl er Aktienwert von 1 Milliarde geschenkt bekommen hat. Sowas sollte halt, also dafür sollten diese Regeln nicht genutzt werden, dass Menschen einfach Steuern nicht bezahlen.
Ja.
Und ein Beispiel wollte ich noch reinbringen, weil wir jetzt auch gerade über, ich sag mal, die Finanzierung auch der großen Themen Klimakrise und so weiter gesprochen haben. Du hast ja gesagt, du bist im Sozialismus aufgewachsen. Ich bin auf der anderen Seite aufgewachsen. In der BRD, ich bin jetzt nicht so alt, dass ich damals dabei war, aber wir hatten ja diesen Lastenausgleich. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man ja auch gesagt, Mensch, die ganzen großen Vermögen werden mit 50% besteuert. Einmalige Abgabe, die über 30 Jahre abbezahlt werden kann, um diesen Wiederaufbau und den Aufbau der Wirtschaft zu finanzieren. Ist jetzt wahrscheinlich nicht realistisch, 50% Vermögensabgabe, aber wenn man jetzt sagt, sowas wie die Klimakrise ist ein großes Problem, könnte man, finde ich, auch über solche Sachen mal nachdenken, zu sagen, eine einmalige Vermögensabgabe.
Ich schätze Privateigentum sehr. Ich glaube, das ist wichtig. Aber tatsächlich schätze ich auch dieses Leute, die viel Möglichkeiten und viel Geld haben und Unternehmen und auch Länder, die viel Möglichkeiten und viel Geld haben, sollten einfach verantwortungsvoll handeln. Und das bedeutet dann eben auch, dass man, wenn so ein großes Thema ansteht, ein richtig existenzielles Problem, also was dazu führen kann, dass wir als Menschen irgendwie nicht mehr auf diesem Planeten leben zum Ende des Jahrhunderts, dann finde ich, ist man verpflichtet, da was zu tun. Ich glaube, von Bill Gates mal gelesen, irgendwie da hat er in seinem Buch so geschrieben, er macht ja auch was gegen den Klimawandel, er offsettet irgendwie die Flüge mit seinem Privatjet oder so, seine CO2-Emissionen. Da dachte ich mir, naja, ob das jetzt genug ist, weiß ich nicht. Also wenn ich in deiner Situation wäre, ich glaube, ich würde mir vielleicht ein bisschen Geld zur Seite legen, also ein paar Millionen oder sowas, um, weiß ich, meine Familie zu sichern oder sowas und dann einfach alles wirklich auf diese großen Themen draufwerfen. Und ich finde, Menschlichkeit zwingt einen fast dazu, so etwas zu machen. Leider haben wir keine Gesetze, die das machen. Und wahrscheinlich, das Dumme ist ja nicht mal, also selbst wenn man jetzt solche Gesetze in Deutschland einführen würde, dann sind ja, außer man macht es ganz schnell, aber dann sind ja schon ganz schnell diese Vermögen auch leider wieder über die Grenzen verschwunden. Und dann schadet man sich als Land eventuell sogar, wenn man sowas macht. Ne? Eigentlich müssten wir das als globale Gemeinschaft, müssten wir genauso sagen, hey, jetzt kommt eine globale Krise. Wir machen jetzt mal alle Länder, Unternehmen und Privatpersonen, die richtig viel Geld haben, viel zu viel, viel mehr, als sie eigentlich bräuchten. Lass uns das mal angehen. Und das Krasse dabei ist ja, man muss das ja nicht mal irgendwie einfach nur verschenken, man kann das ja auch investieren. Und dann gibt es irgendeinen Fonds und der investiert das und dann wird dieser Fonds immer größer, also norwegischer Staatsfonds oder sowas. Ne? Und dann kann der wirklich langfristig dazu beitragen, dass solche Ungerechtigkeiten irgendwie behoben werden. Ich finde, das sollten wir machen, ja.
Ich wollte nur kurz anmerken, weil das Thema Steuerflucht wird ja ganz oft als so ein Gegenargument für Besteuerung gebracht und eigentlich die Empirie zeigt eigentlich nicht, dass das wirklich, also wir wissen jetzt bei einer 50-prozentigen Vermögensabgabe, wer weiß, vielleicht ja, aber die ist ja auch nicht, steht nicht wirklich im Raum. Bei einer Einführung einer moderaten Vermögensteuer ist es nicht wirklich realistisch zu denken, dass dann das ganze Kapital fliegt. Es wird aber immer wahnsinnig gern als Narrativ, als Erzählung eingeführt, weil es halt so plausibel ist und sofort Ängste erzeugt. Mhm. Ne? Und das, also wollte ich nur anmerken, weil wir uns da auch viel mit beschäftigen und das eigentlich eher für so eine Nebelkerze halten, die halt gern von der Vermögensverteidigungsindustrie angezündet wird.
Ich glaube trotzdem, es würde Sinn machen, sowas tatsächlich global zu denken. Es gab ja auch mal diese, wahrscheinlich jetzt mehr oder weniger, so eine globale Unternehmensmindeststeuer, ne? Dann, ne, dass du halt auch, dass sich eben Länder keine Vorteile schaffen können, indem sie eben bei solchen, also diese Schlupflöcher bieten. Das macht mich auch sehr sauer, wenn ich dann irgendwie, ne, also gewisse Länder, die dann sagen, ah, guck mal, wie toll wir sind, in Wirklichkeit sind es halt nur Steuerhinterziehungsparadiese, die ja zulasten des Restes der Welt irgendwie sich ja, eine goldene Nase verdienen. Ja.
Was ich noch, bevor ich gleich zu meiner letzten Frage komme, was ich noch kurz anmerken wollte, weil du dieses schöne Bild hattest mit Bill Gates, der sich einfach irgendwie ein paar Millionen zur Seite schafft und den Rest einsetzt, um große Probleme zu lösen. Ich denke mir auch dann immer, das wäre doch mal eine Legacy. Dann würdest du als richtig geiler Typ in die Geschichte eingehen. So warst du halt einfach nur ein Milliardär und in 100 Jahren werden die Leute denken, was waren das damals für Verrückte, die das zugelassen haben, dass Menschen so reich wurden. Ja, aber mit so einem Move könnte man wahrscheinlich wirklich sich eine Legacy schaffen, die auch ein bisschen länger als jetzt nur die nächsten 10 Jahre anhält.
Ja, das also, ne, also oft gerade in den USA gibt es ja fast so eine Kultur, ne? Du wirst irgendwie Multimilliardär und dann gibst du schon am Ende deines Lebens irgendwie einen Großteil. Also das ist ja, ich glaube, sogar häufiger als bei uns in Deutschland, dass dann diese Vermögen auch wirklich weggegeben werden. Aber oft, also gerade so die reichen Tech-Milliardäre, die haben dann noch so ein bisschen die Hand drauf und versuchen schon auch irgendwie ihre Macht und Einfluss irgendwie so zu vergrößern oder zumindest gewisse Themen zu pushen, die sie jetzt irgendwie wichtig finden. Vielleicht ist es auch so ein Ego-Thema, ne? Diese ganzen, die Leute haben ja auch echt ein Ego-Problem. Also, und wenn, vielleicht muss man das einfach noch mehr ermöglichen. Also, es zwar irgendwie klingt ein bisschen traurig, aber ermöglichen, dass ne, dann man auch seinen Namen dran heften kann und werden dann mehr dieser Vermögen tatsächlich mobilisiert. Ne? Wenn man dann sagen kann, das sind halt, wir machen dann 100 Windparks auf und die heißen alle Bill Gates Windpark, damit der sich eben stolz darauf sein kann, was er alles gemacht hat.
Oder der ganze Bundeshaushalt des Jahres wird nach dir benannt, weil genau. Du am meisten eingezahlt hast in dem Jahr.
Das ja, irgendwie
ist,
sowas.
Das ist das Christian-Kroll-Jahr.
Ja. Ja, das ist also manchmal, wenn man sieht, wie was für ein Ego-Problem viele von diesen sehr vermögenden Menschen am Ende haben, ist schon traurig. Also Elon Musk zum Beispiel, der ist ja, glaube ich, hat echt, gab es ja so einen Fall, wo er behauptet hat, er wäre irgendwie ein ganz toller, irgend so ein Online-Spiel, wäre irgendwie in den Top 10 der Online, der besten Spieler in diesem Online-Spiel. Und dann siehst du, er hat sich halt irgendwie hochspielen lassen von anderen Spielern und hat sich dann irgendwie davor gesetzt und wurde gefilmt, dabei wusste er nicht mal, wo er hinklicken soll und so weiter. Einfach nur, um so zu tun, als wäre er ein richtig toller Online, also von diesem Spiel irgendwie einer der besten Spieler der Welt, weil das dann irgendwie so wirkt, als wäre er dann super clever. Also ich meine, so ein Ego-Problem musst du erstmal haben, dass du sowas machst, wo ich mir denke, was für ein armer Typ. Naja, viele ne, normale Menschen werden dann irgendwann erwachsen und merken, das macht jetzt keinen Sinn, ich nehme mal mein Ego ein bisschen zurück. Aber ich glaube, gerade viele von diesen sehr vermögenden Menschen, die kriegen ja auch ihr Ego immer weiter angefeuert, ne? Die werden immer angebetet und was bist du für ein toller Mensch und willkommen in meinem Restaurant und ach Elon Musk, wie schön, dir machen wir jetzt irgendwie ein ganz besonderes Erlebnis und dann denkst du die ganze Zeit, du bist der tollste Typ auf der ganzen Welt. Mhm. Und willst das auch irgendwie immer noch festhalten und das, naja, das wird halt immer weiter befeuert und dann sind die, glaube ich, auch irgendwann einfach ja. Ein bisschen verrückt, ja.
Ja, und schön wäre ja, wenn die das in irgendeinem Hobbykeller ausmachen würden und da Arm drücken und Spiele spielen, wäre das ja noch okay. Aber wenn sie das austragen auf einer Fläche, die uns alle am Ende das Leben kosten kann, weil das Klima durch die Decke rauscht, das ist halt nicht so schön. Sag mal, meine Abschlussfrage wäre jetzt noch. Du hast ja mit Ecosia, seid ihr ja ein echt ungewöhnliches Unternehmen. Du hast doch bestimmt eine Vision. Wie wünschst du dir eigentlich, dass sich jetzt die deutsche Wirtschaft weiterentwickelt? Also wenn alles gut läuft in 10, 20 Jahren, wie sieht die deutsche Wirtschaft dann anders aus?
Also ich würde mir wünschen, dass Deutschland wirklich wieder so eine Führungsrolle übernimmt. Nicht, weil ich jetzt besonders patriotisch wäre, sondern weil ich glaube, dass es notwendig ist. Und wirklich zeigt, hey, wir kriegen das hin mit der Energietransformation. Wir kriegen auch die anderen großen Probleme, ne, so ein bisschen demografisches Problem und Demokratieskepsis und so weiter, das kriegen wir alles hin. Und ich glaube auch vor allem das, was wir erfunden haben, diese soziale Marktwirtschaft, dass wir zeigen können, hey, Unternehmertum geht zusammen mit einem generellen wirklichen Vorankommen der Gesellschaft. Allen Menschen geht es besser. dass wir das irgendwie ins 21. Jahrhundert transformiert kriegen, mit den ganzen Herausforderungen, die da gerade so sind. Und ich glaube, da wir sind echt an so einem Knackpunkt. Also entweder machen wir jetzt echt ein paar mutige Moves in die richtige Richtung oder wir verlieren halt so langsam. Ne? Also China und Indien überholen uns sowieso. Die Frage ist, können wir ein Vorbild sein für diese Länder? Können wir zeigen, hey, guck mal, Demokratie und wirtschaftliches Wachstum und irgendwie ein friedliches Miteinanderleben, das funktioniert. Wollt ihr das nicht genauso auch auf eure deutlich größeren Länder kopieren und übernehmen? Und das würde mich sehr, sehr stolz machen. Ich glaube, wir sind ein bisschen in so einer verzweifelten Situation gerade und irgendwie an Alpen festhalten geht nicht. Das ist halt, das zerfällt so langsam. Und wir müssen jetzt echt zeigen, dass wir Innovationen können. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal die Energiewende nimmt, ne, es gäbe keine oder viel später erst wirklich diesen Solarboom, den wir jetzt haben. Da hat Deutschland mit relativ wenig Geld eigentlich dafür gesorgt, dass wirklich so, ne, dass wir jetzt Klima- oder also Energiewende machen können global. Und ich würde mir wünschen, dass Deutschland das in einigen Bereichen noch zeigen kann. Das wäre dann, ja, dann da wäre ich stolz drauf.
Also, dass wir unseren großen Wohlstand, der eigentlich auch da ist, mal mutig einsetzen, um ein Vorbild zu sein.
Ja, so ein Land angepasst ans 21. Jahrhundert. Das sind wir gerade noch nicht. Noch gerade sind wir ans 20. Jahrhundert angepasst.
Also, dein Wunsch für Deutschland ist, irgendwann in den nächsten 20 Jahren im 21. Jahrhundert anzukommen.
Das wäre genau. Und dann aber auch wirklich mutig und auch zu zeigen, hey, guck mal, so geht's. So können wir irgendwie ein System, in dem alle glücklich leben können, schaffen. Und nicht zulasten von irgendwie anderen Menschen in anderen Ländern oder der nächsten Generation, sondern wir haben irgendwie die richtigen Investitionen gemacht und die richtigen Innovationen gefunden, um irgendwie eine gute Welt für alle zu kreieren.
Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Ja, mal schauen. Am Ende des Jahrhunderts sprechen wir nochmal.